Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode sprechen wir über eine Kennzahl, die alle vergessen. Und um welche Kennzahl es geht, das hörst du in dieser Episode. Mein Gast heute ist, ich muss wirklich sagen, eine prägende Person im deutschsprachigen Digital Marketing. Sie war 9 Jahre lang in der Münchner Agentur Raisono, hat dort ein Team von 20 Personen aufgebaut, Kunden wie BMW, Aral, Rewe betreut, ist Speaker und war schon auf der Bühne bei der OMR, aber auch SMX und Internet World, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Thema und für mich persönlich bekannt wurde er als Gründer von All Facebook 2009, wo er mit Jens Wiese zusammen den gleichnamigen Blog gestartet hat, heute bekannt unter All Social. Und sie haben dann auch die All Facebook Marketing Conference, auch heute unter All Social Marketing Conference, aufgebaut, haben die von 150 auf über 1000 Personen hochskaliert. Jetzt ist er Co-Founder von Ignit Video und ja, zweifacher Familienvater, also da hat er einiges zu tun. Hallo und herzlich willkommen, Philipp Roth.
Hi, was für ein Intro.
Ja, vollkommen verdient. Ich weiß noch so, unser erstes Treffen war so um 2017 herum, relativ spät, ehrlicherweise. Gelesen von dir habe ich natürlich viel, dazumals so Blogs im All Facebook, aber auch Thomas Hutter Blog war natürlich so maß oder prägend in dieser Zeit oder insbesondere so 2010 bis, ja, ich würde sagen, bis fast 2020, wo man immer so das Neueste über Facebook, später dann auch Instagram oder WhatsApp erfahren durfte. Von daher eigentlich schon ein ewiger Lebensgefährte, sozusagen kennengelernt dann 2017 auf der All Social oder All Facebook in Berlin war das und dann ja regelmäßig getroffen auf der All Facebook und jetzt endlich mal im Podcast.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch.
Wenn ich so vorgestellt werden muss, habe ich immer im Kopf und so, crazy ist das lange her. Also, das ist jetzt ein 16-jähriger Teenager oder eine 16-jährige Teenagerin, dieses Medium, was wir da gemacht haben. Wow.
Ja.
Und ich habe mich irgendwann aus der Betreuung des Kindes verabschiedet, aber das zu sehen, wie das gelaufen ist und wie die Zeit damals war, als noch so alles neu war und quasi den einmal kompletten Plattformzyklus von Facebook zu durchleben, crazy Zeit.
Ja, definitiv.
Crazy Zeit. Möchte ich nicht missen. Ich würde es aber auch nicht nochmal machen. Also, ich würde nicht nochmal einen Social Media Blog starten in der heutigen Zeit, in der Form. Ich glaube, das war gut damals und heute muss man das anders machen.
Genau. Ja, bevor wir starten mit der vergessenen Kennzahl oder die Kennzahl, die alle vergessen, habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und da diese auch an dich. Und zwar, auf welches Tool kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
Ich glaube, die Antwort ist gerade im jetzigen Zeitraum relativ logisch. Ich kann auf die AI meines Vertrauens nicht mehr verzichten. Geht nicht.
Okay.
Die ist konstant auf, konstant im Chat. Es würde einfach in der Arbeit untergehen ohne die. Also weil die auch tatsächlich sehr, sehr viele so alltägliche Tasks sehr, sehr beschleunigt. Und ich habe mir jetzt angewohnt, mit der zu sprechen, also das Feedback immer einzusprechen, weil es schneller geht und ich dann viel mehr Feedback geben kann in kurzer Zeit. Und das hat das nochmal auf ein ganz neues Game gebracht. Ich habe mich aber noch nicht überwunden, in einem öffentlichen Space oder in einem Büro in so einen Computer reinzusprechen, wenn Menschen um einen rum sind. Das ist so hart, weird. Und dann tippe ich immer das Feedback ein oder was ich brauche und denke mir so, boah, ist das langsam jetzt.
Ja.
Dauert noch so eine Woche, dann habe ich diese Hürde überwunden.
Sehr wahrscheinlich. Sehr gut. Und wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen?
Ich glaube, ich würde aktuell hier die Geo Junior nehmen, weil ich dann der Held meiner Kinder wäre. Also da ist immer hier irgendwie, da sind immer Tiere drauf oder Checker Tobi oder Anna von Anna und die wilden Tiere oder sowas. Also so diese Kinderhelden, ich glaube, das fände ich tatsächlich am coolsten aktuell, auf sowas zu sein. Ich wäre auch gerne auf der richtigen Geo, aber da sind ja eher so imposante Landschaftsaufnahmen. Da wäre dann ein Bild von mir, das ich gemacht habe, auf dem Cover zu sein, das wäre dann das Geile.
Ja.
Und sonst, ich lese gar nicht so viel Print-Sachen.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja, und da gibt es dann auch wenig Covers, auf denen man entscheiden kann.
Genau. Aber Geo Junior, beste Antwort, finde ich. Insbesondere, weil es mal nicht im beruflichen Kontext steht, sondern dann eben im privaten Kontext. Was ja auch ein wenig aussagt über dich als Mensch.
Ja.
Und über deine Werte und Prioritäten.
Ich lese aber tatsächlich beruflich noch weniger Magazine, als ich es privat tue. Oh. Also beruflich ist tatsächlich 100% digital. Mir fällt es nicht ein, ich kriege kein Magazin, was mich beruflich begleitet in einer analogen Form. Also ich kriege die dann in jeglicher digitalen Form, wie man sich vorstellen kann, mit Newsletter und den Seiten und auf Insta und TikTok und was auch immer, aber ich kriege nichts nach Hause geschickt.
Nee. Genau. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein, die Kennzahl, die alle vergessen. Und bevor wir diese Kennzahl verraten, die alle vergessen, möchte ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen ans Thema ranführen mit dir. Und zwar, es gibt ja auch ein Thema im Marketing, der Cookie Consent. Seit der DSGVO omnipräsent auf jeder Website, wo man akzeptieren oder ablehnen kann. Dieser Cookie Consent ist ja nicht nur fürs Tracking relevant, sondern auch für die UX von Websites. Was sind aus deiner Sicht die häufigsten Dinge, die bei fehlendem Consent nicht funktionieren? Und was bedeutet das schlussendlich für die User Experience?
Genau, also du hast ja schon eingeleitet mit, was glaube ich jedem relativ klar ist, ist, dass wenn das Dinge wie hier Tracking dann irgendwie eingeschränkt werden zum Teil und dass da weniger möglich ist, als man es vorher gewohnt ist. Was allerdings dann die wenigsten jetzt in unserer Branche, wir sind Marketingmenschen oder arbeiten in der Kommunikation, Performance, machen irgendwas mit Performance und wir tendieren dazu, auf alle akzeptieren zu klicken, weil wir es gewohnt sind, dass wir Daten hergeben und gewohnt sind, wie Meta funktioniert und was alles analysiert werden muss und Google und so weiter. Und wir vergessen dann, dass tatsächlich die UX auch heftige Einbußen nimmt, weil das Ding ist, wenn du auf Ablehnen klickst, musst du ja jeglichen Dienst rausschmeißen, der eine Zustimmung benötigt. Und das reicht. Ich glaube, was die meisten noch kennen, ist, du bist irgendwo auf einer Webseite und dann kommt irgend so ein Bild, hier könnte eine Karte sein, wo unser Unternehmen sitzt oder wo unsere 50 Filialen sind. Die ist aber nicht da, weil dafür benutzen wir Google und Google darf ich dir jetzt nicht anzeigen. Das musst du dann nochmal freischalten. Das ist so ein Thema. Dann ganz oft tatsächlich fallen Formulare weg, wenn man die direkt über HubSpot einbaut oder über einen anderen Dienstleister. Das heißt dann, hier könntest du mich kontaktieren, geht aber nicht, weil du hast nicht zugestimmt. Dann direkt verbunden mit dem Formular ganz oft Recapture, ist auch von Google. Das heißt, wo du dich als Mensch verifizieren kannst, fällt auch raus, weil du hast auch nicht zugestimmt. Was dann darin resultiert, dass du vielleicht ein Formular siehst als Kunde auf einer Webseite. Ich interessiere mich für Produkt Y oder für Dienstleistung Y. Habe den langen Weg über die Ad zu dir gefunden. Würde dich jetzt gerne kontaktieren, aber ich kann es nicht abschicken, weil ich kann mich ja nicht als Mensch verifizieren, weil der Dienst, der dazu nötig ist, wird dir nicht angezeigt. Und dann kommt noch der Bogen zu, natürlich, also kennen wir das auch über ganz vielen Videos, die dann diesen Overlay nochmal haben, in manchmal schöner Form, manchmal hässlicher Form. Es gibt aber zig Beispiele, wo man merkt, dass es so wenig auf dem Schirm ist. Also wenn du das mal auf der, mit kleinen Firmen, wenn du es auf der Siemens.com zum Beispiel, wenn du da auf Ablehnen klickst, dann hast du öfters einfach weiße Flächen, wo ein Video sein könnte. Auf einer dunklen Webseite, da ist nichts. Das ist einfach weg. Dann kommst dann auf diese Landingpage, das ist einfach nichts. Nicht so, okay, that's weird. Und jetzt nimmst du mal dann die Kundenperspektive ein oder die Nutzerperspektive. Die melden sich ja nicht. Also die sagen dir ja nicht Bescheid, ich war jetzt hier auf deiner Kampagnen-Landingpage und dein schön produziertes Kampagnenvideo, wo du mich überzeugen willst von deinem Produkt, wurde mir nicht angezeigt, kannst du mir das einmal schicken? Das passiert ja in der Realität nicht. Genauso wenig, weiß ich, ob du, wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst, wie oft aktualisierst, also wie oft änderst du dann deine Zustimmung im Nachhinein, damit du dieses eine Ding noch sehen kannst? Also in der Regel interessiert es dich ja dann doch nicht so stark. Also da musst du ein Video schon wirklich, wirklich, wirklich sehen wollen, dass du dann nochmal auf, ja, ich möchte es akzeptieren, dann geht der Content-Banner nochmal auf, dann musst du dann nochmal zustimmen und dann musst du dann nochmal Play drücken, dass du das durchlaufst. Das muss ja fast schon eine Reparaturanleitung von deinem Mountainbike sein oder sowas, was du sehen willst, weil du die Informationen ganz dringend brauchst. Und in unserer Marketingwelt, wo wir total viel Social Media machen, total viele Videos produzieren, haben wir halt oft so eine Art von Video nicht. Das ist ja dann oft dekorativ, ergänzend, aber nicht strictly necessary für dein Leben als Kunde quasi. Das sind so die naheliegendsten Sachen, die wegfallen. Im Prinzip alles, was man direkt von einem anderen Anbieter irgendwie als iFrame einbindet, was so ein bisschen Komfort für dich als Webseiten-Owner hat. Betrifft aber nicht nur iFrame, es betrifft natürlich auch alles, was du direkt von irgendjemand lädst, der Profile anlegt. Genau. Also was so ein bisschen unsichtbarer ist. Da sind wir dann wieder bei Pixeln und sowas.
Ja. Oder eben auch Google-Schriften.
Ja, die habe ich jetzt gedanklich schon fast ausgeblendet, weil ich das relativ selten sehe, um ehrlich zu sein, dass jemand im Jahr 2025 noch Google Fonts über Google einbindet und die nicht lokal bei sich hostet.
Oh.
Das sehe ich jetzt in meiner Arbeitswelt tatsächlich eher bei teureren Schriftbibliotheken, also wo du als großer Corporate dir deine Schrift einkaufst von irgendjemandem und dann musst du die auch über die Lizenzplattform einbinden, die aber auch konsenpflichtig ist, also für die du auch die Zustimmung brauchst und dann fällt halt deine schöne Unternehmensschrift weg, was richtig, richtig doof aussehen kann, wenn dein schön designtes Ding auf einmal als Fallback eine Arial hat oder eine Times New Roman oder irgendwie sowas, wo es halt richtig auffällt. Lustigerweise haben wir da noch eher eine Aufmerksamkeit drauf oder haben mehr Attention drauf als jetzt bei anderen Themen. Also bei einem Video oder bei einer Karte oder bei sowas. Bei so Maps sage ich auch ganz oft, die brauchst du ja oft eigentlich gar nicht. Also da kommst du mobil von einer Insta-Anzeige auf die mobile Webseite und dann siehst du da die Karte, wo das Geschäft ist und dann probier mal mobil im Browser gut Google Maps oder irgendwas anderes zu benutzen. Das ist meistens eh der Horror. Also als nutzender Mensch willst du ja eigentlich nur den Link, der dann Google Maps öffnet und dann kannst du es in der App bedienen und bist dankbar und hast nicht irgendwie, kann ich jetzt mit zwei Fingern diese mobile Webseite besuchen und dann shrinkt die Webseite zusammen, aber nicht die Karte. Das ist für mich immer der pure Horror. Weiß nicht, ob das geht. Vielleicht anderen auch so.
Also das heißt, dass so UX-Designer ja sehr viel Zeit damit verbringen, eine Website, eine Unterseite, eine Landingpage oder was auch immer gezielt aufzubereiten, damit die natürlich am CICD des Unternehmens entspricht, am Branding des Unternehmens entspricht, dass sie ein gewisser User-Flow drin hat. Dann kommen da eben, wie beispielsweise das erwähnte Beispiel von Siemens, ist mir auch schon aufgefallen, kommen ja, Videos rein, die gewisse Vorgänge, Produkte, Dienstleistungen erklären, aber ein Großteil der Nutzer, Nutzerinnen, die sehen das schlussendlich gar nicht und haben dann eben diese Weißflächen, wo man sich dann fragt, ja, weshalb wird dieser Aufwand überhaupt gemacht?
Das und zum, also das ist ja die eine Variante mit, du machst es und du merkst es nicht. Jetzt gibt es total viele UX-Designer und Menschen, die Microsites oder Webseiten gestalten, die das auf dem Schirm haben und die sich dann künstliche Einschränkungen auferlegen, weil sie zum Beispiel nicht performant Videos einbauen können. Und dann kannst du nur ein kleines MP4-Snippet auf diese Webseite packen und du kannst nicht drei Produktvideos oder so eine emotionale Experience herstellen, weil du viel Bewegtbild-Content hast und du schränkst dich dann künstlich ein und hast letztendlich, kannst du den ja coolen Inhalt, das komme ich ja aus einer sehr starken Social Media geprägten Welt, wo du super viele Videos produzierst. Die kosten dich Geld, das ist Aufwand, du arbeitest mit Creatoren zusammen, die machen richtig geilen Scheiß. Und dann baust, also dann findet es nur dort statt, weil du keine coole Option hast, das auf die Webseite zu bringen. Was ja super schade ist, dich dann auf deiner Owned Experience, die dir gehört, einzuschränken und auch aus Nutzersicht total doof ist, weil dann kommst du aus der Welt, wo bei TikTok ist die Experience geil, bei Instagram ist die Experience geil, auf Facebook auch, auf LinkedIn auch, und dann landest du auf einem Owned Channel von Unternehmen XY und da ist die dann halt nicht so geil, was ja total schade ist und was ich finde, was man sich auch nicht leisten kann, weil du ja dich immer in die Abhängigkeit von großen Unternehmen, von großen Konzernen begibst, die nach ihrem Goodwill agieren. Also nicht zu 100%, aber wenn, das habe ich ja in der Vergangenheit zigmal erlebt, wenn Insta, Meta oder whoever entscheidet, ja, die Funktion hat es keine Prio mehr, dann fällt sie halt raus. Und du bist quasi immer in der Abhängigkeit oder LinkedIn entscheidet, dass jetzt Unternehmen noch weniger Reichweite kriegen, als sie eh schon kriegen und nur noch Privatpersonen. Also bist du dann immer in der Abhängigkeit und ich finde, du musst die Leute hier immer mehr in deine eigene Welt reinbringen und die eigene Welt darf eigentlich nicht schlechter sein als die Welt, die die Menschen da draußen gewohnt sind. Und das ist so ein bisschen dieses ein krasses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Du wirst eine geile Experience schaffen, du bist aber eingeschränkt durch die DSGVO, weil dann darfst du die Anadizimmel nicht benutzen. Du bist in Anführungszeichen eingeschränkt durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, also musst das Ganze auch noch barrierefrei aufbereiten, was, wenn du es tust, in der Regel total den Mehrwert hat, nicht nur für Menschen mit Einschränkungen, aber es ist halt nochmal was du quasi leisten musst. Und dann, es muss irgendwie alles aus einem Guss sein und es muss irgendwie passen. Und das ist einfach nicht so easy.
Das heißt eben, es werden ja sehr viele Aufwendungen betrieben, damit eben Seiten, Websites gut aussehen. Schlussendlich auch Kampagnen, die umgesetzt werden, die eben Menschen auf solche Seiten bringen. Und wenn man dann das Ganze nicht akzeptiert oder insbesondere einen Cookie-Consent nicht akzeptiert, dann hat man dann eher in Anführungs- und Schlusszeichen eine kaputte Seite, die dann geladen wird. Und da kommen wir jetzt unserer Kennzahl schon näher, beziehungsweise das ist ja schon fast die Kennzahl. Das heißt eben, wie viele Menschen sehen die Website so, wie sie eigentlich in vollem Funktionsumfang ist.
Genau, und wenn du dir, wenn wir jetzt die Kennzahl teasern können, dann heißt die Kennzahl am Ende des Tages die Consent-Rate im Cookie-Banner oder im Consent-Management-Tool, weil du an der ganz gut feststellen kannst, wie viele Leute klicken jetzt auf alle akzeptieren. Es gibt genügend Menschen, die das tun, und wie viele Leute klicken auf die Vorauswahl akzeptieren oder alle ablehnen. Also ganz viele, wie viele klicken das? Und das ist eine Kennzahl, die haben viele nicht auf dem Schirm, die beeinflusst aber super viel von deinem Online-Marketing, was du betreibst. Weil, wenn du sie nicht auf dem Schirm hast, fangen wir mal an bei dem Teil, den du nicht, den du als Mensch, als Besucher nicht siehst. Wenn du auf alle ablehnen klickst, dann fällt natürlich dein Adobe-Tracking raus, fällt dein Google-Tracking raus, es fällt welches Tracking, also die meisten Tracking fallen raus, außer sie beachten das quasi. Das fällt alles raus und dann bist du schon, oder dein Meta-Pixel, dein Google-Pixel, dein LinkedIn-Pixel, dein TikTok, also and so on. Und dann musst du das ja in deiner Kampagnen-Performance-Tracking eigentlich berücksichtigen und wissen, dass, hey, hier kommt gerade jemand von einer Kampagne, x Prozent klicken auf Ablehnen. Das heißt, die Daten, die ich habe, basieren auf nur auf 50% der Besucher. Das ist nicht der 100%ige Ausschnitt, den ich da habe. Was machen eigentlich die anderen quasi? Oder wie ist eigentlich die Conversion von allen, bei denen der Pixel rausfällt? Gut, jetzt haben die Plattformen dann quasi, kennen das Problem ja und steuern dagegen und sowas. Aber letztendlich sind es Zahlen, die ja dein Business massiv beeinflussen. Und wenn dir nicht bewusst ist, dass ein gewisser Teil, wie auch immer, auf Akzeptieren oder Ablehnen klickt, dann fährst du zum Teil im Blindflug. Und das ist, finde ich, total fatal, vor allem, wenn du diese Zahl dann aufteilst, je nachdem, wo die Menschen herkommen, weil die massiv unterschiedlich ist. Also du kannst sie, eigentlich kannst du sie so fast drei teilen oder zwei, drei teilen. Der eine Teil ist, wenn Menschen deine Seite, also ich nenne es mal organisch, zu dir kommen, im Sinne von, die geben unternehmen.de ein und dann landen sie bei dir quasi. Dann hast du in der Regel eine relativ hohe Zustimmungsquote und eine relativ geringe Ablehnquote. Weil die kennen dich, die haben Trust, das ist alles gut. Das heißt, da hast du dann vielleicht 20-30%, die auf alle Ablehnen klicken. Und dann gehst du mal ans andere Ende der Skala. Du machst eine geile TikTok-Kampagne. Du machst eine geile Insta-Kampagne. Du hast ein großes Publikum, das von irgendwoher auf deine Webseite, also quasi paid getrieben auf deine Webseite kommt, und dann kann diese Zahl komplett anders aussehen. Also dann kann die ins andere Extrem fallen und dann ist die bei 60, 50, 60, 70% und dann ist es halt nicht irrelevant. Also dann hast du keine Zahlen für zwei von drei Besuchern. Oder ja, und dann gibt's so eine Zahl, die sich in der Mitte trifft. Ich sage immer ganz gerne, wenn du den Consent-Banner konform realisiert hast, und das konform heißt, du musst alles akzeptieren und alles ablehnen gleichwertig haben. Du darfst das nicht verstecken, du darfst es nicht im Untermenü haben, du darfst nichts vorauswählen. Das ist zigmal gerichtlich bestätigt, quasi. Dann hast du über alle Channels hinweg, so im Mix wahrscheinlich 50-50. Also einer von zwei fällt weg. Und das ist eine krasse Zahl, finde ich, die man nicht auf dem Schirm hat, weil wenn du das Menschen im Online-Marketing fragst, dann schaue ich sehr oft in ein, keine Ahnung, quasi wie du das erlebst.
Nee, also ich finde die Zahl, so die Cookie Consent Rate, ist etwas, was man wirklich, habe ich auch selten in Reports gesehen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, noch nie wirklich, also insbesondere in Performance Marketing Reports. Wenn ich mir das aber so überlege, wir machen ja sehr viele Lead-Generierungskampagnen, wo wir dann eben Menschen auf ein Lead-Formular oder auf eine Landingpage bringen mit einem Lead-Formular. Natürlich prüft man, ob das Ganze, das Lead-Formular funktioniert oder nicht. Aber die Frage ist dann immer, mit welchem Consent haben wir alles akzeptiert, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, oder eben lehnen wir mal alles ab, dass dann plötzlich halt Recapture nicht funktioniert und somit kann man das Formular nicht absenden, weil man nie als Mensch identifiziert wird, was sie dann schlussendlich noch so viel Geld in die Lead-Kampagne stecken lässt, wenn die Menschen schlussendlich nicht konvertieren können. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Jetzt, ich denke, für unseren Bereich ist vor allem so Lead-Generierungsgeschichten oder auch Social Recruiting-Kampagnen, wo da reinfällt, jetzt so Videokampagnen, die laufen ja eh meistens auf den Plattformen. Das ist ja dann nicht, dass man auf eine Website kommt und sich ein Video anschaut. Außer man hat irgendwie einen Trailer und will dann das verlängerte Video auf der eigenen Website anzeigen, aber das passiert selten, ist dann eher dann eben UX-Themen. Der eine Kunde von euch, das Phantasialand, wo ein gemeinsamer Kunde ist von uns, die haben ja wirklich auf der Startseite so ein emotionales Video mit den verschiedenen Fahrgeschäften, die es im Park gibt, mit den verschiedenen Abenteuern. Das heißt, wenn man dort ja auf Ablehnen klickt und sie jetzt das über ein Tool einbinden, wie beispielsweise YouTube, würde ja dann eigentlich nichts kommen oder ein statisches Bild, was man als Alternative hinterlegen müsste, was ja dann nicht den gleichen Effekt hat.
Das stimmt. Also es ist total das gute Beispiel, wenn ihr diese Webseite aufruft, während ihr diesen Podcast hört, dann seht ihr, dass die eigentlich ein großes Video ist. Also das ist in der Stage ein Video mit den Fahrgeschäften, die du gerade gesagt hast, aber auch hinter den einzelnen Menükacheln, die drunter kommen, wo man die verschiedenen Bereiche quasi erleben kann, wo Shows sind, wo Fahrgeschäfte sind. Das ist ein Vergnügungspark, für die es nicht kennen. Da liegen auch Videos dahinter und das ist alles Autoplay und es ist sehr, ich nenne es emotional, immersiv gestaltet, dass du merkst, was du in diesem Park erleben kannst. Und das muss man vielleicht noch kurz erklären, was wir eigentlich tun, aber die waren vorher in einem Status, wenn du nicht auf Akzeptieren klickst, sondern auf Ablehnen klickst, dann fliegt jegliches von diesen Videos raus, dann sieht die Webseite nicht doof aus, weil sie haben es natürlich auf dem Schirm, aber dann hast du da das Video nicht, sondern du hast statische Bilder und auf dem Level kannst du auch nicht die Videos lokal ablegen. Also da raucht dir dann die Server-Performance ab, da hast du dann kein gutes Google-Rating, weil du eine höhere Ladezeit hast. Du hast ja auch kein gutes Meta, TikTok, Insta Kampagnen-Rating, wenn deine Ladezeit auf deiner Landingpage hoch ist. Also da rauchen dir die KPIs ja auch ab. Das heißt, du musst es eigentlich gut machen und jetzt den Mini-Werbeblock eingeschoben. Ignite Video macht das quasi als Alternative zu Vimeo oder YouTube komplett consentfrei. Das heißt, es kann dir egal sein, was Leute klicken im Consent-Banner. Du kannst deine Videos immer performant über einen professionellen Videoserver adaptiv gestreamt ausspielen und sorgst am Ende dafür, dass nicht einer von drei Besuchern dein Video sieht, sondern drei von drei, also 100%. Und das hebt am Ende des Tages schon deine Kampagnen-Performance oder die übergreifende Performance der Webseite nach oben, wenn du das Videothema quasi aufmachst. Also, was ich jetzt so hands-on empfehlen kann, ist Walk in their Shoes. Also, weil jetzt für meine Webseite oder für Webseiten, für die man arbeitet, klickst du halt einmal auf alle akzeptieren und dann du siehst nicht mehr, was passiert. Also auch für Kampagnen-Landing-Pages, wenn du eine neue baust und du hast einmal in der Regel auf der Main quasi den Cookie-Banner akzeptiert, dann siehst du ja nie den ersten View, den deine Besucher haben. Und quasi mach einen neuen Browser auf, mach das Incognito-Fenster auf, geh auf deine eigene Webseite, klick auf Ablehnen und guck mal, wie sich das anfühlt. Und guck, was passiert und guck, ob man das überhaupt benutzen kann. Das ist ja so das Bare-Minimum, um zu deinem Lead-Kampagnen-Beispiel zurückzukommen. Das Bare-Minimum ist testen, ich mache ja gerade eine Lead-Kampagne. Wenn jemand auf Ablehnen klickt, kann die Person mein Formular ausfüllen oder nicht? Oder kommt da irgendein Fehler? Und es ist ja jetzt keine Rocket Science, nicht Google Recapture zu benutzen, sondern ein anderes Capture-Tool, wenn man überhaupt eins benutzen will, oder es für die Lead-Kampagne wegzumachen und bei der Lead-Kampagne zu sagen, ja, da kommen gezielt Menschen von LinkedIn drauf oder von Meta drauf, da wird nicht so viel Spam ankommen und wenn, dann filter ich das halt raus in meiner Lead-Kampagne. Also ist schon okay und ist vielleicht auch was anderes wie das normale Kontaktformular, das ich auf meiner großen normalen Webseite habe, wo quasi auch viel Bot-Traffic draufläuft, wo man das tatsächlich vermeiden will, da kann man ja dann immer noch einen anderen Dienstleister wählen. Aber so dieses in dieses Denken reinkommen und jetzt stell dir mal, also jetzt sind wir hier nur ein Zahnrädchen in den Ding. Jetzt bin ich kein Datenschützer, aber man muss halt das Datenschutzproblem lösen, damit du in der UX Fortschritte machst. Also haben wir das gemacht. Und ich finde es, glaube ich, auch zum Teil utopisch, dass man sich vorstellt, dass man komplett von dem Consent-Banner wegkommt. Es geht, also wenn du jetzt zum Beispiel auf unsere Webseite kommst, wir haben keinen, weil wir nur Dienste benutzen, die es nicht brauchen. Und nur Dienste aus Europa. Aber ich finde so gerade Kampagnen-Landing-Pages ist eigentlich ein gutes Thema, wo man anfangen kann, umzudenken und zu sagen kann, kann ich jetzt diese Seite consentfrei bauen, weil du dann im Klickpfad, den du ja hast, ich sehe diese Anzeige bei LinkedIn, ich klicke drauf, dann ist das Erste, was die Leute sehen, ist ja in der Regel mobile, ein zu 100% füllender Consent-Banner, den du akzeptieren musst oder nicht. Und dann kommst du erst auf die nächste Seite und das Umdenken dann zu denken, gut, ich nehme jetzt diese Landingpage, ich nehme da bewusst nicht Google Analytics, sondern ein anderes Tool, das consentfrei ist. Ich nehme bewusst nicht Vimeo, sondern ein anderer Videoanbieter, der consentfrei ist. Ich nehme bewusst nicht Google Recapture, sondern einen anderen Dienst oder ich lasse es alles weg. Und dann klickt jemand drauf und er sieht halt direkt deine Kampagnen-Landing-Page, wo ein Video automatisch abspielt oder wo direkt das Formular sichtbar ist. Und du hast ja, also wir reden ja von Kampagnen, die du in den Social Networks teilweise um 0,x% optimierst und dich dann Wolf freust, weil deine Performance quasi um 0,8% hochgegangen ist. und gleichzeitig hast du da eine Landingpage, wo du 50% der Leuten keine Videos mehr zeigst. Also das sind also zwei komplett unterschiedliche Welten und mir ist bewusst, dass es ganz oft unterschiedliche Teams sind, aber da muss man, wenn man eine Kampagne quasi ganzheitlich optimiert, auch ganzheitlich denken und alle an einen Tisch holen.
Ja.
Das ist so das Zielbild und das finde ich total wichtig, dass Menschen eine gute User Experience haben. Das finde ich irgendwie auch wichtig, dass man nicht immer, jetzt komme ich aus dem Online-Marketing, aber das habe ich selber Bock, dass wir alle Menschen bis zum Tode mit 100 Tracking-Methoden zu Ende tracken oder dass es halt immer die Tracking-Methoden der großen US-Unternehmen sind, ist auch irgendwie schwierig. Also fütter ich jetzt als Versicherung, also ich bin eine Versicherung, ich habe auf meiner Webseite irgendwie auf meiner Landingpage zu Haftpflichtversicherung oder zu was auch immer, zur PKW-Versicherung, habe ich irgendwie 3 Videos, die mein Produkt erklären, die liegen bei YouTube. Und dann wundere ich mich später, woher YouTube und Google weiß, dass Menschen an diesem Produkt interessiert sind und Werbung von der Konkurrenz sehen. Also, ja.
Ja, ich finde den Ansatz sehr spannend, den du erwähnt hast, dass man sagt, okay, man muss ja nicht direkt versuchen, die ganze Website cookie-less zu machen oder consent-less zu machen, sondern dass man hingeht und sagt, okay, wir haben die Landingpage, wir haben eine Kampagnenseite, das ist die Zielseite und da versuchen wir jetzt mit alternativen Tools dort mit alternativen Tools zu arbeiten, um eben kein Cookie-Consent anzeigen zu müssen, um zu schauen, wie verhält sich schlussendlich die Performance. Und ja, jetzt du bist ja auch Performance-Marketer, ist schlussendlich dann wieder die Messbarkeit die Frage. Ja, ich sehe dann halt bei Meta im Werbeanzeigenmanager nichts, ich sehe bei Google im Ad-Manager oder in Google Ads sehe ich dann die Conversions nicht. Ich habe keine wirkliche Attribution, sondern eigentlich dann ja Last-Click-Conversion, weil ich ja dann nur die effektiven Conversion nehmen kann im Verhältnis zu den Kampagnendaten, die ich von den Plattformen nehme. Aber das ist ja eher etwas, was man sinnvollerweise schon heute macht, auch mit dem Cookie Consent, um eben zu sehen, wie funktioniert die Attribution, weil ja, wenn ich da mit einer 7-Tage oder bei Google teilweise mit einer 28-Tage-Attribution arbeite, da habe ich dann schnell sehr viele Leads, die Google zugewiesen sind, obwohl die eigentlich über andere Kanäle schlussendlich passiert sind. Und mit einer solchen 1-zu-1-Zuordnung hat man ja dann schon eine gute Übersicht.
Ja, also du musst dir tatsächlich, wenn du das machst, ein bisschen mehr Mühe geben, weil halt alles nicht mehr direkt out of the box ist.
Richtig.
Und das ist nicht geil. Also da fände so Vision in ein paar Jahren, fände ich schon cool, wenn sich dieses ich benutze alternative Dinge nicht als Downgrade anfühlt. Jetzt würde ich sagen, im Bereich Video fühlt sich's mit uns schon mal nicht als Downgrade an. Aber das hast du, also in Sachen automatisierte Kampagnenoptimierung, weil Meta die Informationen hat, die auf der Webseite drauf sind. Ja, also 100% Zustimmung, aber was ist, machen wir auf Meta oder auf LinkedIn oder auf TikTok? Alle reden immer, lass es AB testen, lass es ausprobieren, wie es ist. Und why not es zumindest mal nicht in einem AB-Test auszuprobieren? Ey, was passiert denn, wenn ich tatsächlich konsentfrei bin und diese eine Hürde weglasse, was für einen Hebel habe ich in meiner Bounce Rate? Weil du hast ja dann immer, hast du auch nach 25 Jahren Online-Marketing, hast du noch das Phänomen, dass du in der einen Plattform die Klicks hast und in der anderen Plattform guckst, was du ankommst und something happened in between.
Ja.
Und die Zahlen passen nicht, die passen nie. Und es hat einen Hebel, diesen Gap zu verringern, quasi.
Oh.
Und die Bounce Rate zu verringern und sowas. Aber das einfach mal auszuprobieren, weil was ist denn das Risiko, wenn es nicht klappt? Ja, dann machst du es halt wie vorher. Oh. Und Rocket Science ist es jetzt auch nicht, quasi. Und ich komme jetzt ja dann aus der User Experience, aus der Erfahrung, die du als Mensch mit dem Unternehmen auf der Webseite machst. Und für mich ist das eins der höchsten Güter, dass du quasi den Menschen probierst, die bestmöglichste Erfahrung auf der Webseite zu machen und dann da halt keine Absprüche machst, weil das hast du in der Hand quasi.
Mhm.
Und ich sehe das zum, was ein schönes Beispiel dafür. Es gibt bei Google in der Search so einen Tab mit Videos und mit Short-Videos quasi. Und wenn man da mal draufklickst, da ist quasi, da kommt eigentlich nur noch YouTube, TikTok und Instagram. Das sind so die drei großen Plattformen, die in dieser Suche austauscht. Dabei ist es eigentlich nur ein minimal technisches Thema, also es ist nicht mal groß technisch. Du brauchst ein Hochformat-Video, das kurz ist auf deiner Webseite, das du nicht über YouTube angebunden hast, sondern selber quasi mit minimal Meta-Attribution, das ist fernab von Rocket Science quasi, ist nur ein bisschen SEO. Und dann tauchst du mit deiner Webseite in diesen Suchergebnissen drauf und dann klickt jemand drauf und dann landet er halt bei dir auf der Webseite und du owns die Experience.
Oh.
Der Mensch ist bei dir und der ist nicht auf TikTok und dann spreche ich es für mich selber, wenn ich auf TikTok, also wenn ich dann das Suchergebnis habe und ich klicke auf TikTok, dann bin ich eine halbe Stunde lost, weil TikTok passiert. Also noch ein Video, 30 oder 15 Minuten vorbei. Und das hast du halt, wenn du es anders machst, hast du es nicht, ownst du die Experience und du ownst die Next Best Action. Und das finde ich total spannend, sich diesen Anteil zurückzuerobern und quasi wieder die eigenen Channels zu stärken mit sowas.
Ja. Ja, ebenfalls ein spannender Ansatz. Und eben wenn man Videos auf der Webseite einbinden möchte, ohne dass man da eine Cookie oder eine Consent-Einwilligung braucht, dann eben auf Ignite-Videos gehen. Der Link habe ich in der Bio oder dann eben auch Philipp direkt anfragen. Der Link zu seinem LinkedIn-Profil ist ebenfalls unten in den Shownotes aufgeführt.
Ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu viel Werbung. Noch so einmal
Nein.
hinterhergeschoben. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr Videos auf die Webseite packt. Und am Ende des Tages bin ich froh, wenn man nicht einfach seiner gewohnten Experience frönt, das auf YouTube hochlädt und dann auf die eigene Webseite packt. Weil es ist zwar das Thema, das als letztes kommt, wenn du Videos produzierst. Also du hast die produziert, du hast die in eine Kampagne, du hast Geld investiert, damit du guten Videocontent hast. Ob der jetzt den Creator gemacht hat oder du mit einer Agentur oder du selber. Und dann baust du ihn und dann sparst du dir quasi ein professionelles Video-Hosting, sparst du dir irgendwie 20 € im Monat oder 9 € im Monat oder 100 € im Monat, je nachdem, wie viele Videos du hast, ist ganz egal. Und dann sparst du dir die letzten 20 €, aber nur die Hälfte sehen deine Videos. Und der bin ja schon happy, wenn diese Gewohnheit gebrochen wird. Und wenn man so jemand wie uns nimmt oder wenn man sich überlegt, na gut, dann hoste ich die halt selber. Funktioniert das? Ja, nein. Wie ist dann das technische Setup? Ja, geht vielleicht. Also geht vielleicht, aber diesen automatischen Denkmodus, okay, ich habe jetzt ein Video, ich nehme das auf YouTube, lade es auf YouTube hoch und dann packe das auf meine Website, ist alles gut. Das zu brechen, dann bin ich schon happy. Und so ein kleines Ding noch, was ihr auch mal ausprobieren könnt auf jegliche anderen Webseite, ist, wenn ein YouTube-Video drin ist und tatsächlich eure Besucher schauen das bis zu Ende oder schauen das irgendwie an und klicken dann auf Pause, mal ein bisschen drauf zu achten, welche Vorschläge YouTube inzwischen macht, was man da nächst, also kommen ja immer YouTube-Preview, was man dann tun. Was man als nächstes Video macht, wenn man Glück hat, sind das Videos vom eigenen Unternehmen. Aber da sind wir in einem State of AI oder State of Media, wo du tatsächlich, wenn du jetzt nicht deinen eigenen Browser nimmst, der deine YouTube-Gewohnheit gespeichert hast, sondern mal irgendwie einen Planken oder dich in die Welt hernutzt, da kommen halt dann Vorschläge von der AfD-Fraktion. Oder krasses AI-Clickbait. wo du dann denkst, ja, geil, jetzt bin ich irgendwie Corporate-Unternehmen XY oder bin B2C-Brand XY. Menschen klicken bei meinem coolen Pizza-Video auf Pause oder haben das angeguckt bis zu Ende und das nächste Video, das vorgeschlagen ist, dann sehe ich eine blonde Parteivorsitzende, die ich zumindest nicht so cool finde. Also will ich so eine Brand Experience? Schwierig. Und das finde ich, bin kein YouTube-Hasser. Also es hat totale Rechtfertigung, seine Videos da auch hochzuladen und da bereitzustellen, weil es ein geiler Channel ist, eine geile Community. Trotzdem finde ich die Entwicklung schwierig, weil es halt auch inzwischen schon sehr auf tue alles dafür, dass die Leute da bleiben und noch irgendwie klicken. Und auch wenn es ein Ragebait-Klick ist, dann nehme ich den. Hauptsache, die Menschen werden in quasi in das tiefe Loch gezogen. Das ist persönlich schwierig. So, abgeschweift. Du warst dabei, Werbung für uns zu machen.
Genau, du hast perfekt übernommen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Kennzahl, die die meisten vergessen in ihren Reportings, und zwar eben die Consent Rate oder die Cookie Consent Rate, die auf der Website erteilt wurde. Und da die Frage an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, habt ihr in eurem Report die Cookie Consent Rate aufgeführt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare auf YouTube, bei Podigee, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo du das Ganze hörst. Und über, wenn du die Kennzahl noch nicht in deinem Reporting hast, dann geh mal auf dein Team zu und schau das mit dem Team an, ob man das integrieren kann. Denn das ist der erste Schritt, um eben, sage ich mal, einerseits eine Barrierefreiheit hinzukriegen, aber eben auch eine cookie-less User Experience hinzukriegen, Schritt für Schritt, wie es Philipp auch gesagt hat, am besten mal mit einer Kampagnenseite anfangen. Das muss noch nicht die ganze Website sein, sondern mal die Kampagnenseite. Und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich mit der Zeit angefixt sein an diesem Thema und da schrittweise weitergehen.
Ich habe noch eine Anmerkung, wenn du es mir erlaubst.
Gerne,
ja. Der Impuls, diese Zahl zu optimieren, ist der falsche. Also weil wir Performance Marketing haben ja dann oft, oh guck mal, diese Zahl, okay, wie kann ich die nach oben pushen? Wie kriege ich mehr Leute zur Zustimmung? Und da ist das Problem, dass man ganz oft in den sogenannten Dark Pattern landet. Also der Impuls wäre, okay, ich mache jetzt den Akzeptieren-Button noch auffälliger als den Ablehnen-Button. Das ist halt der falsche Impuls, weil dafür gibt es klare Vorgaben, wie sowas auszusehen hat. Und du darfst nicht das alle akzeptieren klein machen oder du darfst nicht vorauswählen. Da musst du super vorsichtig sein, weil da kommst du schnell in irgendeine Grauzone, wo du eigentlich nicht drin sein willst. Und wie lange gibt es das Thema jetzt schon? Und ein großer Teil der Banner ist halt immer noch nicht konform. Also sowas wie, mach das Sticky unten hin und wenn die Leute nichts tun, werte ich das als Zustimmung. Das geht halt im Jahr 2025 eigentlich nicht mehr. Also da holen, glaube ich, auch irgendwann mal die Gesetzgeber vielleicht auf, indem sie sowas automatisiert prüfen. Das muss aber auch ehrlich zugeben, das Risiko, wenn man was falsch macht, ist oft überschaubar. Also dann, das endet sehr oft in einem, du hast es nicht korrekt gelöst, bitte löst es ab jetzt korrekt, ohne dass man direkt hier, wenn du DSGVO sagst, dann wird ja auch oft mit denen, du musst x Prozent Werte von deinem Umsatz als Strafe zahlen. Kann sein, dass es solche Fälle gibt, aber das ist dann, glaube ich, die krasse Ausnahme. Also in der Regel ist das, das hast du nicht richtig gelöst, bitte mach's jetzt richtig. Und that's it.
Genau.
Das kann ist man ja vielleicht auch in Thema. Seine Risikobewertung einfließen lassen. Aber da bin ich nicht der Mensch, der judged quasi.
Genau. Und schlussendlich eben, ob jetzt in der Risikobewertung drin oder nicht, wenn die Menschen deine Website nicht optimal sehen, sind sie wahrscheinlich schneller weg, als dass du aufgewendet hast, dass sie auf deine Website kommen, was ja schade wäre. Von daher Cookie Concentrate ins Reporting aufnehmen, aber eben dann nicht anfangen, einen Cookie-Banner zu optimieren, sondern eher zu optimieren, was kann ich schlussendlich ausliefern, ohne dass ich da eine Zustimmung brauche.
Ja, genau. Das teuerste Video ist, dass das keiner sieht.
Richtig. Perfektes Schlusswort. Philipp, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, für die Kennzahl, die in allen Reports vergessen wird. Ich sage es extra so überspitzt, weil wenn ich mir so jetzt während der Episode überlegt habe, in welchen Reports ich das schon gesehen habe, muss ich ehrlicherweise sagen, in keinem.
Zero.
Genau. Von daher eine wichtige Kennzahl, die künftig in keinem Report mehr fehlen darf, wenn es um Performance Marketing oder auch um Website Analytics geht. Philipp, vielen herzlichen Dank. Dein Link ist in den Show Notes, auch den Link zu Ignit Video, wo ihr mehr über Ignit erfahren könnt, auch einige Use Cases, die drauf sind, Pricing etc. Also von daher gerne vorbeigehen. Es gibt auch einen Testzeitraum von Ignit. Von daher nutzt das, prüft das.
Es war schön, hier zu sein.
Ja, danke dir für die Zeit.
Es ist immer weird, wenn Menschen so positiv und Werbung für einen sprechen. muss mich dran gewöhnen. Aber es war,
wenn man es verdient hat, dann definitiv.
Es hat sich sehr kurzweilig angefühlt. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Perfekt. Hat dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Episode gefallen, dann bewerte uns auf Spotify und iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via LinkedIn, Instagram oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Und Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns übernächsten Freitag mit der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Es wird eine sehr spezielle Ausgabe werden, das kann ich schon mal vormerken. Vor allem auch für mich eine schwierige Episode, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Deshalb unbedingt abonnieren und in 2 Wochen wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.